Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Wir hören heute auf das letzte Stück aus dem 1. Korintherbrief, 1. Korinther Kapitel 16, 5 bis 24. Und das heißt, wir hören heute auf die letzte Predigt zu diesem Brief, zu unserer Predigtreihe durch den 1. Korintherbrief. Und ihr wisst ja, es ist immer ganz spannend, was steht am Anfang von so einem Brief? Was gibt uns schon so den Blick über diesen ganzen Brief? Was wird jetzt Paulus wohl ansprechen müssen? Und dann ist natürlich interessant, was muss er am Ende nochmal schreiben? Was ist das Letzte, was er dann nochmal betonen will? Ich werde aber zu euch kommen, wenn ich Mazedonien durchzogen habe, denn durch Mazedonien werde ich ziehen. Bei euch aber werde ich vielleicht verweilen und auch überwintern, damit ihr mich geleitet, wohin ich reise. Denn ich will euch jetzt nicht nur im Vorbeigehen sehen, sondern ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es zulässt. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend, und es gibt viele Widersacher. Wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann, denn er arbeitet im Werk des Herrn wie ich auch. Darum soll ihn niemand geringschätzen, geleitet ihn vielmehr in Frieden, damit er zu mir kommt, denn ich erwarte ihn mit den Brüdern. Was aber den Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihm viel zugeredet, mit den Brüdern zu euch zu kommen, doch er war durchaus nicht bereit, jetzt zu kommen. Er wird aber kommen, wenn er die rechte Gelegenheit findet. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, ihr wisst, dass das Haus des Stephanas der Erstling von Achaia ist und dass sie sich dem Dienst an den Heiligen gewidmet haben. Ordnet euch, auch ihr euch solchen unter und jedem, der mitwirkt und arbeitet. Ich freue mich aber über die Ankunft des Stephanas und Fortunas und Achaikus, denn diese haben mir ersetzt, dass ich euch entbehren muss. Denn sie haben meinen und euren Geist erquickt. Darum erkennt solche an. Es grüßen euch die Gemeinden in der Provinz Asia. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priscilla samt der Gemeinde in ihrem Haus. Es grüßen euch alle Brüder. Grüßt euch untereinander mit einem heiligen Kuss. Das ist mein, des Paulus, handschriftlicher Gruß. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Maranatha, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Amen. Wie begann der Brief? Wir haben es heute in der Lesung gehört. Es ging um ein Dankgebet von Paulus. Er hat Gott gedankt für die reichhaltigen Gaben, für die Erkenntnis, die in dieser Gemeinde da sind. Aber am Anfang hat er nicht gedankt und die Gemeinde nicht erwähnt, dass dort großartig Liebe vorhanden wäre. Sie waren reich gesegnet, aber die Liebe fehlte und das führte dann ziemlich schnell zu Spaltungen und Parteiungen. Ja, es war letztlich ein wilder Haufen, der ein schlechtes Zeugnis gab. Und die Spaltungen in dieser Gemeinde, die haben sich gerade daran festgemacht, wer von welchem Prediger überzeugter war. Ja, da gab es sowas wie Fanclubs. Verschiedene Prediger hatten da ihre Kreise, ihre Fanclubs. Ja, Apollos, da gab es eine Gruppe. Und dann gab es eine Gruppe, die haben überall Paulus-T-Shirts getragen. Und dann gab es wieder eine andere Gruppe, die haben vielleicht Timotheus-Anstecker gehabt. Ich weiß es nicht. Ja, Fanclubs. Und Paulus sagt, Leute, es geht doch um Christus, es geht doch um das Evangelium, es geht um die Botschaft vom Kreuz. Und das war eine demütigende, erniedrigende Botschaft, aber eine Botschaft, die vereint. Es geht darum, dass Christus nicht nur Mensch geworden ist, sondern dass er für unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist, dass er sich gedemütigt hat bis zum Äußersten, um dort letztlich die Schuld für unsere Sünden, die Strafe für unsere Sünden zu tragen, Gottes Zorn zu tragen. Es geht darum, was Christus gemacht hat, dass wir jetzt alle in Christus sind und in ihm vereint sind. Und wenn Christus sich gedemütigt hat, um uns zu retten, dann sollen wir uns eben auch in ihm demütigen, unter ihm demütigen. Und so schließt Paulus den Brief dann nochmal ab mit diesem eindringlichen Ruf zur Einheit und Liebe. Das ist so das Thema im ersten Korintherbrief. Es geht um Einheit und Liebe und das gerade in unseren Beziehungen. Die Liebe zu Christus, das ist die Grundlage, und die Liebe zu den Heiligen, zu allen Glaubensgeschwistern in der Gemeinde und auch außerhalb der Gemeinde, die soll davon dann gespeist werden. Wir sollen zeigen, dass wir hier miteinander verbunden sind, dass wir wirklich in Christus eine Familie sind. Und wir sollen es auch Christen zeigen, die wir gar nicht kennen, die außerhalb unserer Gemeinde sind. Ja, Paulus lässt hier von allen möglichen Leuten grüßen. Und sicherlich haben diese Vertreter auch Grüße mitgebracht zu den Gemeinden da nach Asien, nach Kleinasien. Und dann sagt er, grüßt euch mit dem Kuss, ja, das Zeichen der geschwisterlichen Liebe, dass wir uns jetzt küssen, dass ist bei uns sowieso nicht mehr so Mode, aber momentan dürfen wir uns ja nicht mal mehr die Hände reichen und uns umarmen. Es hat sicherlich seine guten Gründe, aber lassen wir uns das nicht abgewöhnen. Lassen wir uns nicht abgewöhnen, dass wir uns Zuneigung und Gemeinschaft auch körperlich zeigen, dass wir uns Hände drücken, dass wir uns die Hand geben, dass wir uns umarmen. Lassen wir uns nicht abgewöhnen. Bevor aber Paulus nochmal zu diesem letzten Aufruf kommt, zur Liebe, zur Gemeinschaft, zur Verbundenheit, kommt er auch nochmal auf das Thema der Diener Gottes zu sprechen, auf die Prediger, auf die Leiter der Gemeinde, die eben Anlass für Spaltungen und Parteiungen waren. Ne, wir merken, da ist er gleich am Anfang drauf gekommen am Brief, am Ende jetzt kommt er nochmal auf die zu sprechen. Das ist so die Klammer. Die Liebe und Einheit in der Gemeinde haben eben auch damit zu tun, wie die Gemeinde mit den Dienern Gottes, mit den Predigern und Leitern der Gemeinde umgeht. Klar, sie sollen sich nicht aufgrund irgendwelcher Vorlieben spalten. Ihr sollt keine Fanclubs bilden, keinen Personenkult betreiben. Aber das heißt nicht, dass ihr links liegen lassen sollt, dass ihr sozusagen ganz stoisch, nüchtern ihnen begegnen sollt, sondern was Paulus hier deutlich macht, ist, ihr sollt sie lieben. Und was das jetzt praktisch heißt, das wollen wir uns heute in diesem letzten Predigttext anschauen. Unser Thema lautet, liebt die Diener Gottes. Und es ist natürlich ein bisschen komisch, wenn ich jetzt als ein Diener Gottes und als Pastor hier in der Gemeinde euch sage, liebt uns. Ja, mein Vater hat mal am Kindertisch damals lang und breit erklärt über Nächstenliebe und dann hat er meinen Cousin gefragt, ja und was heißt das jetzt? Und dann sagte er, ja, der Ludwig soll mich lieb haben. Aber das ist nun mal der Predigttext. Und das gehört auch dazu, dass ich euch mal so ein Kapitel verkündige. Der erste Punkt lautet, unterstützen. Ja, wie könnt ihr die Diener Gottes lieben? Es geht ja nicht nur um mich oder um die Ältesten hier, es geht um Diener Gottes allgemein. Der erste Punkt lautet, sie unterstützen, unterstützt sie. Paulus zum Beispiel, er sagte, ich komme euch besuchen. Aber es ging ihm ja nicht nur darum, dass er sie besucht, sondern er wollte dort auch von ihnen aufgenommen werden während des Winters. Er wollte dann von ihnen zur Weiterreise ausgerüstet und versorgt werden. Genauso Timotheus, ja, er sollte die Gemeinde besuchen, er hatte dort einen Auftrag von Paulus. Aber Vers 11, sie sollten ihn dann in Frieden geleiten, also eben auch für die Weiterreise ausrüsten und versorgen. Das bedeutet, es ist die Aufgabe von Gemeinden, Missionare, Lehrer und Prediger in Gastfreundschaft aufzunehmen. Also denkt daran, wenn das nächste Mal ein fremder Prediger da ist, es ist unsere Aufgabe, sie in Gastfreundschaft aufzunehmen. Den kann man ruhig mal einladen. Da freuen die sich, auch mal andere aus der Gemeinde kennenzulernen. Aber auch sie für ihren Dienst auszurüsten und zu versorgen. Das ist also nicht eine Sache, die sich jeder so persönlich im Privaten nach Vorliebe auswählen kann. Ja, das mache ich. Der Prediger gefällt mir, den unterstütze ich. Das ist natürlich, das kann jeder machen, das ist auch schön. Aber es ist darüber hinaus wirklich ein Auftrag der ganzen Gemeinde, sich um Missionare, Lehrer und Prediger zu kümmern. Und das bedeutet eben mehr, als dass wir sie mal einladen und dass sie dann einen kleinen Obolus für ihre Predigt bekommen, sondern das heißt eben, dass wir sie für ihren Dienst versorgen. Letztes Mal ging es ja um Spenden und auch darum, dass unsere Spendengelder richtig verwaltet werden müssen. Und das bedeutet eben auch, dass wir als Gemeinde die Spenden, die wir hier einnehmen, dann auch weitergeben und damit eben auch Gottesdiener, die übergemeindlich tätig sind, die in der Mission tätig sind, unterstützen. Der zweite Punkt, wie wir die Diener des Herrn unterstützen, wie wir sie lieben können, ist, dass wir sie wertschätzen. Es spricht natürlich Bände, wenn Paulus hier der Gemeinde in Korinth schreiben muss, dass er bitte den Timotheus, den jungen Bruder Timotheus, so aufnimmt, dass er sich nicht fürchten muss. Was haben die damit mit Predigern gemacht, mit fremden Leuten, die vielleicht nicht in ihrer Zielgruppe waren, die nicht, wo sie nicht im Fankreis oder einen Fankreis da hatten? Ich weiß nicht, dass er direkt Angst haben muss, aber gerade junge Prediger, die stehen natürlich viel mehr unter Druck. Gerade Prediger, die das erste Mal in eine Gemeinde kommen und da was zu sagen haben, die stehen unter Druck. Oh, wie wird das jetzt werden? Gottfried predigt heute übrigens jetzt gleich in einer halben Stunde in der Gemeinde in Ostfriesland und stellt sich mit der Predigt der Gemeinde vor. Das ist natürlich Druck. Und wenn man Wertschätzung den Predigern gegen oder den Leitern gegenüberbringt, den Lehrern, dann hilft das. Das ist wirklich eine gute Sache für sie. Das merken sie ja, dass sie wertgeschätzt sind. Dann können sie ihren Dienst viel freier tun. Paulus sagt hier in Vers 10, denn er arbeitet im Werk des Herrn wie auch ich. Es geht also nicht darum, ob der Prediger oder Lehrer meinen persönlichen Vorlieben und Hörgewohnheiten entspricht, sondern es geht darum, ob er ein Diener des Herrn ist. Und wenn er es ist, dann soll ich ihn auch wertschätzen. Ich mache das praktisch, indem ich ihm Freundlichkeit und Dank gegenüberbringe. Aber es hat ganz viel damit zu tun, wie ich innerlich ihm eingestellt bin. Setze ich mir hin und na, was wird er jetzt sagen? Na, was wird jetzt kommen? Er hat doch sowieso noch keine Ahnung. Ja, oder das letzte Mal, da war wieder das. Oder ich weiß, dass der in dem Gebiet sowieso eine andere Meinung hat. Oder was auch immer ich schon mit meiner Einstellung ihm so gegenübertreten kann, dass das gar nicht durchdringen wird, was er mir im Auftrag des Herrn zu sagen hat. Ja, dass ich ihn wirklich wertschätze, dankbar dafür bin, dass er dem Herrn dient. Umso mehr, wenn er sich für den Herrn aufopfert und noch mal viel mehr, wenn er mutig ist, uns auch zu ermahnen, den Finger in die Wunde zu legen. Jeder Prediger hat ja so seinen Stil und Prediger machen auch Fehler, auch Gemeindeleiter machen Fehler, auch Mitarbeiter machen Fehler. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, oder wo wir sie prüfen müssen, ist, richten Sie Ihren Dienst treu aus. Lieben Sie den Herrn. Stellen Sie sich selbst oder stellen Sie Jesus in den Vordergrund. Und wenn ihr diese wertschätzende, liebevolle Einstellung den Dienern Gottes entgegenbringt, dann werdet ihr automatisch auch Verständnis für sie haben. Verständnis auch für ihre Entscheidungen und Handlungen, auch für die, die ihr vielleicht nicht gleich versteht, die euch vielleicht nicht gleich passen. Also das erste war, wie könnt ihr sie lieben, unterstützen. Das zweite, wertschätzen. Mein dritter Punkt lautet, Verständnis entgegenbringen. Davon ist dieser ganze Abschnitt geprägt. Die Korinther hatten Erwartungen an bestimmte Diener Gottes, nämlich, dass sie zum Beispiel regelmäßig kamen und ihnen dienten. Sie wollten, dass Paulus kommt, wenn sie Probleme hatten und irgendjemand, der Autorität hatte, den Streit schlichten musste. Sie wollten, dass Apollos kommt, weil das war ein genialer Prediger, den wollten sie halt gerne öfters hören. Und das war auch nicht grundsätzlich schlecht. Und Paulus hat geschrieben, dass sogar ich habe dem Apollos sogar zugeredet, dass er zu euch kommt. Ja, das ist gut, wenn ihr Prediger habt, die ihr gerne hört und wenn die da kommen, das ist sehr schön. Aber wenn es nicht so läuft, wie ihr es euch wünscht, dann sollt ihr Verständnis dafür haben. Das ist das, was Paulus den Korinthern hier sagt und auch uns. Ja, diese Diener des Herrn, sie müssen dort wirken und predigen, wo der Herr es will. Paulus musste eben halt noch eine Weile in Ephesus bleiben. Apollos konnte es noch gar nicht absehen, wann er wieder dorthin kommen kann. Es ist nicht so, dass das Diener des Herrn sich überhaupt keine Pläne machen sollen und gar nicht irgendwie sagen können, ich komme dann und dann zu euch. Sie sollen sich Pläne machen, sie sollen sogar Visionen haben, das ist Gottes Wille. Aber sie müssen eben auch flexibel sein, denn Gott führt sie manchmal ganz kurzfristig dann doch anders. Paulus hat sich also ständig Pläne gemacht, ständig Reisepläne gemacht, wo er hinkommen will, hat den Gemeinden schon Bescheid gesagt, auch hier macht er jetzt wieder seine Pläne. Und ganz oft ist es dann anders gekommen. Und die Reaktion der Korinther war jedes Mal Unverständnis. Im zweiten Korintherbrief muss Paulus erstmal lang und breit am Anfang sich dafür entschuldigen, dass es dann doch nicht so geworden ist, wie er gesagt hat mit seinem Besuch. Kein Verständnis da. Du hast doch gesagt, dass du kommst, oder du hast doch gesagt, dass du hier bleibst. Und jetzt ist alles anders. Leiter müssen Entscheidungen treffen und das fällt nicht immer leicht, weil sie oftmals hin und her gerissen sind. Aber ihre erste Verantwortung gilt immer Gott gegenüber. Und darüber hinaus haben Leiter meistens ein größeres Bild von der Gesamtsituation der Gemeinde oder vielleicht sogar der Gemeinden. Jedenfalls sollte es so sein. Sie tragen also große Verantwortung und sie müssen ihren Dienst gründlich tun. Und das hat dann Konsequenzen für ihre Entscheidung. Paulus lässt das hier anklingen. Er konnte noch nicht kommen, weil seine Arbeit in Ephesus noch nicht erledigt war. Er wollte dann sogar noch über Mazedonien reisen. Auch dort waren Gemeinden, die er besuchen musste, die in denen er dienen musste, wo er Verantwortung trug. Und er wollte dann auch in Korinth nicht einfach nur kurz durchreisen, mal kurz nach dem Recht blicken, sondern er wollte dort länger bleiben. Er wollte seinen Dienst gründlich tun. Er trug große Verantwortung. Und noch etwas kommt hinzu, Leiter haben auch Anfechtungen. Oftmals werden sie sogar stärker von Satan angegriffen als andere, weil sie eben viel Verantwortung tragen, weil sie viel Einfluss haben und damit eben auch viel schlechten Einfluss haben können, wenn sie Anfechtung erliegen. Es gibt Anfechtung von innen, aber es gibt eben auch Anfechtung von außen. Leiter schlagen sich manchmal mit Problemen herum, von denen manche Mitglieder oftmals nichts oder nur wenig wissen. Paulus erwähnt das hier nur im Nebensatz, denn eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend, super, ja, prima, wieder geht's wieder los da in Ephesus, und es gibt viele Widersacher. Also während manche Gemeindeglieder nur einen gewissen Ausschnitt sehen und dementsprechend eben diesen Ausschnitt für sehr wichtig betrachten und dann schnell sagen, Mensch, hier müsste man doch jetzt mal und könnte ja nicht auch da das sagen und so weiter, haben Leiter hoffentlich das große ganze Bild vor sich. Sie sind mit vielen Problemen beschäftigt, sie tragen vielfältige Verantwortung, haben eben alle Mitglieder oder vielleicht sogar alle Gemeinden mit ihren vielfältigen Problemen und Bedürfnissen vor Augen und müssen danach dann ihre Entscheidungen treffen. Jeder, der von euch irgendwie in einer Leitungsposition ist, ob das nur in der Gemeinde oder im Berufsleben ist, der weiß, wie das ist. Man sieht einfach all diese Sachen und muss da heraus dann davon ausgehend dann seine Entscheidung treffen. Und das kann dann zu Unverständnis führen, weil man die Schwerpunkte anders setzt oder weil man nicht alle Informationen vorliegen hat, wie eben die Leiter. Und ich weiß, natürlich gibt es das Problem der Information oder der schlechten Information. Das haben wir ja in unserer Gemeinde auch schon oft erlebt. Und zu Recht habt ihr das kritisiert in mancher Sitzung, dass irgendwie die Informationen nicht weitergegeben wurden. Und es ist so, dass sich gerade die Verantwortlichen da unbedingt Mühe geben müssen. Keine Frage. Aber dennoch ist es wichtig, den Leitern erstmal Verständnis entgegenzubringen. Auch wenn man ihre Entscheidung nicht nachvollziehen kann oder wenn man sogar anderer Meinung ist. Es spricht da nichts dagegen, dass man nachfragt, dass man um Klärung bittet, dass man sagt, ja, warum macht er das jetzt so? Wenn man aber grundsätzlich versucht, erstmal Verständnis entgegenzubringen, weil man weiß und weil man darauf vertraut, dass die Leiter Diener des Herrn sind die von ihm geleitet werden, dann hilft das ungemein zu einem liebevollen, freundlichen, verständnisvollen Umgang. Und das führt uns dann zu einem nächsten wichtigen Punkt, zu einer nächsten wichtigen Einstellung, zu einer nächsten wichtigen Art, wie ihr die Leiter lieben könnt, nämlich indem ihr euch ihnen unterordnet. Der vierte Punkt, ja, nach unterstützen, wertschätzen, Verständnis entgegenbringen, jetzt unterordnen. Paulus erwähnt ja dann noch Mitarbeiter da von der Gemeinde aus Korinth. Ja, Leiter der Gemeinde vor Ort, diesen Stephanas, Fortunas, Archaikus. Und gerade in dem Teil, wo er die erwähnt, sagt er zweimal, dass die Gemeinde sich ihnen unterordnen soll. Ja, Vers 16, ordnet auch ihr euch solchen unter und jedem, der mitwirkt und arbeitet. Und Vers 18, darum erkennt solche an. Manchmal ist es so, dass man bekannten Predigern und Theologen, dass man sie sehr achtet und sich ihnen auch gern unterordnet. Das, was sie sagen, hat einfach, sagt man, das wird schon stimmen, das mache ich jetzt so. Und das liegt daran, weil sie bekannt sind. Das liegt daran, weil sie natürlich herausragend sind, oftmals in ihrem Fach, dass sie Koryphäen sind. Und die Leiter und Mitarbeiter vor Ort, die vielleicht noch nicht mal Theologie studiert haben, die noch keine Bücher geschrieben haben, die nicht landesweit übertragen werden, die betrachtet man dagegen in einem etwas kritischeren Licht. Ja, das ist so der Blick, oh, das sind nur die großen Theologen, ja, da muss man schon, ne? Aber so, ja, die Gemeindeleiter und Mitarbeiter vor Ort, die muss ich mal ganz anders einschätzen. Vielleicht geht es dann auch gerade darum, wenn ich Entscheidungen in meinem Leben treffen muss und ich weiß nicht, was ich machen soll und überhaupt ich weiß, ich brauche guten Rat, dann kann ich das so machen, ganz fromm, dass ich so lange rumfrage, Theologen und Prediger, bis dann irgendeiner die Meinung sagt, die mir am besten gefällt. Und dann mache ich das natürlich und sage, ja, John Piper hat gesagt oder Luther hat schon geschrieben oder wer auch immer. Ja? Kann ich ja machen. Dann kommt vielleicht mein eigener Ältester und sagt, was machst du da, das kann das gar nicht verstehen. Ja, ich habe mich erkundigt und so weiter. Ja. Es gilt immer, dass wir auch die Leiter und vor allem das, was sie sagen, an der Schrift prüfen müssen. Keine Frage. Aber gleichzeitig gilt, dass Gott die Leiter, die Ältesten zu ihrem Dienst beauftragt und autorisiert hat. Sie sind Unterhirten, unter unserem Oberhirten an Jesus Christus, das heißt aber trotzdem, dass sie Hirten der Gemeinde sind. Und ich finde dieses Wort so genial, sie sind Hirten. Hirten eurer Seelen. Sie sind Werkzeuge in Jesu Hand für die Leitung und Unterweisung dieser Gemeinde oder der Gemeinden. Und darum sollen sie anerkannt werden und Gemeindeglieder, ihr sollt euch ihnen unterordnen. Und das eben nicht zähneknirschend, weil das eben so ist, weil man es so machen muss, sondern mit dankbarem Herzen. Dankbar Jesus gegenüber, weil ihr Jesus dankbar seid, dass er Leute einsetzt, die euch leiten, durch die er euch segnen will, führen will. Dass ihr nicht irgendwie in den Himmel ausschauen müsst, wo kommen jetzt irgendwelche goldenen Pfeile, was soll ich tun, oder eine geistliche Nabelschau machen müsst, sondern Gott hat in Gemeinden Leiter gegeben zur Leitung und Führung. Und auch den Leitern selbst gegenüber dankbar zu sein. Leitern, die, wie es hier Vers 15 steht, sich dem Dienst der Heiligen gewidmet haben, die mitwirken, die mitarbeiten, die Zeit und Kraft und oftmals auch Geld und Nerven bereitwillig opfern. An anderer Stelle ermahnt Paulus die Gemeinde, dass sie die Ältesten, die im Wort und die im Wort und in der Lehre der Gemeinde dienen, doppelter Ehre wert zu achten sind. Ja, 1. Timotheus 5, Vers 17. Und nochmal 1. Thessalonicher 5, da sagt der Älteste, die euch vorstehen und euch zurechtweisen, die sollt ihr lieben. Ja, gerade da, wo jemand kommt und ermahnt und immer den Finger in die Wunde legt, und so, da, was erlaubt er sich? Nein, die sollen wir lieben. Und ich weiß, Älteste haben auch ihre Ecken und Kanten. Ja, Älteste sind nicht sündfrei, überhaupt nicht. Älteste sind hin und her geworfen und Älteste haben auch ja, Probleme wie alle anderen. Und wir wissen das, es ist auch nicht immer so einfach, Älteste überhaupt zu finden und zu bestimmen. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, Jesus ist der Herr und er setzt sie letztlich ein und er wirkt durch sie. Er hat sie über die Gemeinde gestellt und will, dass ihr euch unter sie stellt und euch ihnen anvertraut. So wie Schafe sich eben ihrem Hirten anvertrauen und ihm folgen. Auch wenn sie Entscheidungen treffen, die ihr nicht gleich verstehen könnt. Auch wenn sie in manchen Bereichen vielleicht nicht so viel wissen wie du, nicht auf deinem intellektuellen Niveau sind. Was waren denn die ersten Hirten der Gemeinde? Das waren Fischer und Handwerker, das waren keine studierten Theologen. Und Jesus hat sie trotzdem als Hirten, als Apostel eingesetzt. Es geht in der Gemeinde nicht um weltliche Weisheit. Und der Welt, von der Welt her gesehen, der Weiseste, der Intellektuellste, der Größte, der Schlauste ist, der es am weitesten gebracht hat, das ist dann auch der Beste in der Gemeinde. Das kann manchmal so sein, aber das muss nicht so sein, denn es geht in der Gemeinde um göttliche Weisheit. Und wie kommt man denn zu dieser göttlichen Weisheit? Durch Demut, durch Unterordnung. Die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit, Sprüche 1, Vers 7. Wilhelm Busch, den kennen ja viele von euch noch, nicht persönlich bestimmt, aber eben von seinen Büchern. Er hatte ein großes Arbeitszimmer, da hat er seine ganzen Bücher stehen gehabt und überall, wo Platz war, hat er sich Bilder an die Wände gehangen. Und zwar Bilder von Predigern, Theologen, Leuten aus Gemeinden, die er schätzte, die wichtig für ihn waren, die auch irgendwie Autoritäten für ihn waren. Da hingen halt ein Bild von Spurgeon oder von Luther oder von irgendwelchen Reformatoren, aber auch von einem Professor von ihm und so weiter. Aber er hatte auch Bilder hängen von ganz einfachen Leuten, zum Beispiel von irgendeinem Bauer, der an irgendeiner altpietistischen Versammlung dort Gemeindeleiter war, wo er als Jugendlicher und Kind hingegangen ist. Und der sagt dann oder schrieb dazu, ja, der steht stellvertretend für diese ganz einfachen Menschen. Ich bin dort so oft gewesen und ich habe dort so viel lernen können von diesen einfachen, unstudierten Leuten. Älteste sind nicht Angestellte, auch die Gemeindemitarbeiter sind nicht Angestellte, sind nicht Gemeindemanager, die hier sozusagen den Betrieb am Laufen halten und dafür eben einfach gerade stehen müssen. Sondern sie sind Hirten, Hirten eurer Seele. Ihr sollt ihnen nicht blind folgen, ihr sollt ihnen nicht alles überlassen und euch einfach zurücklehnen. Was steht hier im zentralen Vers zwischen den übergemeindlichen Mitarbeitern und den Mitarbeitern vor Ort, da steht Vers 13, das ist der zentrale Vers. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Das wird allen gesagt, nicht nur den Ältesten, das wird allen gesagt. Wacht, seid geistlich wach. Das bedeutet Angriffe des Teufels merken, Sünde erkennen. Das bedeutet zu beten, das Wort zu studieren. Seid fest im Glauben, das heißt also, haltet das Evangelium fest, haltet Christus im Zentrum, seid mannhaft, hier geht es um Reife, um Tapferkeit, um Disziplin, um Selbstbeherrschung und seid stark. Und wisst ihr, das Wort seid stark, das steht hier im Passiv. Das heißt also, dort steht eigentlich, werdet gestärkt. Und es ist klar, wir können uns nicht selbst stärken, Gott muss uns stärken. Wie wird man geistlich wachsam, fest im Glauben, mannhaft und stark? Nun, der normale Weg ist durch das Wort Gottes. Und durch wen bekommt ihr das Wort Gottes in der Verkündigung und Seelsorge? Der normale Weg ist vielmals durch die Leiter und Lehrer und Mitarbeiter der Gemeinde. Jedes Mitglied, das hatten wir im Korintherbrief, im ersten Korintherbrief sehr deutlich gesehen. Jedes Mitglied trägt durch die ihm gegebenen Gaben Verantwortung für andere Mitglieder. Aber die Ältesten tragen für alle Verantwortung. Und das natürlich auch in einer besonderen Weise vor Jesus Christus, ihren Herrn und dem Haupt der Gemeinde. Paulus sagt hier in Vers 14, lasst alles in Liebe geschehen. Das bedeutet darum, gerade auch den Ältesten gegenüber, sie zu lieben. Also wisst ihr, die Diener des Herrn, die Diener in der Gemeinde, die Leiter in der Gemeinde, die brauchen keine Fanclubs, echt nicht. Aber sie brauchen Leute, die sie lieben. Eine Gemeinde, die sie liebt, indem sie sie unterstützt. Durch Gastfreundschaft, durch finanzielle Mittel, durch Beistand, indem sie sie wertschätzt. Weil sie erkennt, es sind Diener des Herrn, die ihnen Verständnis entgegenbringen für ihre Entscheidung. Auch wenn sie die Entscheidung nicht immer voll nachvollziehen können. Und die sich ihnen unterordnen. Indem sie sie dankbar als Hirten ihrer eigenen Seelen von Jesus eingesetzt annehmen. Und damit komme ich zum Ende dieser Predigtreihe über den 1. Korintherbrief. Es ging um das Evangelium, natürlich. Und wie das Evangelium in jedem Bereich unseres Lebens und vor allen Dingen in unseren Beziehungen eine Bedeutung hat. Und wenn wir das Evangelium, wenn wir die Liebe Jesu in unserer Beziehung ausleben, dann werden wir dadurch Gott verherrlichen. Es ging um Einheit und Mitarbeit in der Gemeinde. Es ging viel um Sexualität, um Ehe, um Singles. Es ging um unsere christliche Freiheit und immer wieder um die Liebe, die uns in all diesen Bereichen antreiben soll. Ich empfehle euch, vielleicht habt ihr die Zeit, nochmal den 1. Korintherbrief jetzt in diesen Tagen noch einmal komplett durchzulesen. Vielleicht habt ihr sogar die Zeit, nochmal die erste Predigt zu hören, um nochmal so diese Klammer zu bekommen. Vielleicht wollt ihr demnächst euch das Buch kaufen, was hoffentlich im Sommer rauskommt, in dem für jedes biblische Buch im Neuen Testament eine Predigt drinsteht. Und da findet ihr eine wunderbare Predigt über den 1. Korintherbrief vom Jörg, eine Zusammenfassung des ganzen Briefes. Aber eins möchte ich euch am Ende sagen, nämlich das, was Paulus euch hier sagt und was er auch am Anfang gesagt hat. Am Anfang des Briefes hat er seinen Lesern, also uns, versprochen, in diesem Brief steckt Gnade und Friede von Gott drin für euch. Der Brief ist voller Gnade und Friede von Gott für euch, das, was ihr braucht im Leben. Und jetzt am Ende, nachdem man den Brief quasi studiert und durchgeackert hat, und hoffentlich auch das, was man gehört hat, angenommen hat, spricht er uns zu, dass diese Gnade und dieser Friede Jesu Christi bei uns sein wird. Nicht nur in diesem Brief, sondern jetzt bei euch in eurem Herzen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Amen.